Kunst, die bewegt. Gespräche, die inspirieren. Ideen, die unsere Zeit prägen.
Es wird aus der einzelnen Stimme, aus jeder einzelnen Stimme sowas wie mehr wie die Summe der Einzelteile. Und genau darin liegt auch, glaube ich, so ein Geheimnis von diesem Chorsingen.
Wir spüren den Klang im Körper und wir spüren den Klang von der Nachbarin, vom Nachbarn. Und das verbindet allein das schon.
Wir haben keine Stimme, wir sind unsere Stimme.
Was wirklich los ist in der Kulturnation. Der Kulturkompass mit Judith Belfki.
Österreich versteht sich als Musikland. Wir feiern Mozart und Schubert, sind stolz auf unsere Opernhäuser und Orchester. Gleichzeitig findet ein großer Teil des Musiklebens fernab der Schlagzeilen statt. In Pfarrheimen, Schulsälen, Vereinsräumen und in kleinen Konzertsälen, wo Woche für Woche Menschen miteinander singen. Wie viele Chöre es in Österreich gibt, ist nicht ganz klar. Die 4000, die im Chorverband organisiert sind, sind wahrscheinlich nur ein kleiner Teil. Denn die Chorlandschaft ist riesig. Sie reicht vom kleinen Kirchenchor bis zum ambitionierten Konzertensemble und bildet wahrscheinlich eine der lebendigsten Kulturbewegungen des Landes. Aber was passiert eigentlich, wenn Menschen miteinander singen, außer dass sie Musik machen? Warum fühlen wir uns danach oft glücklich? Was macht das Singen mit Körper und Seele? Und was lernen Kinder und Erwachsene im Chor jenseits von Taktzahlen und Notenwerten? Darüber sprechen wir in dieser Folge des Kulturkompass. Und weil man bekanntlich zu zweit noch kein Chor ist, habe ich heute gleich drei Gäste. Was sie verbindet, ist die Leidenschaft für das Singen und dass sie diese Begeisterung nicht nur teilen, sondern auch weitergeben. Sie sind alle drei Musiker, singen, dirigieren, leiten Chöre, unterrichten Kinder und Erwachsene. Mira Blaschek, Thomas Holmes, Johannes Kerschner, schön, dass ihr heute da seid. Ich würde gern vielleicht mit der körperlichen Seite des Singens anfangen. Wenn Menschen erzählen, dass sie im Chor singen, sagen sie oft, das macht mich glücklich, ich fühle Gemeinschaft, da ist viel Freude da. Die Medizin hat dann Studien und spricht von Resonanz und von neurologischen Prozessen. Thomas Holmes, was passiert eigentlich beim Singen?
Das Singen wirkt positiv auf Körper, auf Geist und auf die Seele. Der Körper, wir atmen beim Singen, wir spüren uns, wir spüren den Klang im Körper und wir spüren den Klang von der Nachbarin, vom Nachbarn und das verbindet allein das schon. Und es gibt ganz viele Erfahrungen, dass das Singen nicht nur den Atem synchronisiert, sondern sogar den Herzschlag der Sängerinnen und Sänger und natürlich bringt das Singen auch ganz, ganz viel an Stoffwechsel, an hormonellen Komponenten in Schwung. Adrenalin wird abgebaut, wird gedrosselt, der Stress geht runter. Gleichzeitig kommen Botenstoffe wie Dopamin, Belohnungsstoffe, Glücksstoffe in Schwung und das alles gleichzeitig in der Gemeinschaft zu erleben, ist natürlich auch etwas sehr Beglückendes. Und es gibt viele Leute, die sich die ganze Woche schon freuen auf die nächste Probe, allein weil sie dieses positive Erlebnis schon vor Freude erwarten.
Jetzt gibt es, wenn Menschen erzählen, dass sie in die Chorprobe gehen, einen Moment, wo sie sagen, am Anfang setzen wir uns hin, da beginnen wir zu singen und irgendwann macht das dann Klick. Und dann rastet das ein und dann wird aus diesen einzelnen Stimmen irgendwie so eine Form von Gemeinschaft. Mira Blaschek, was ist das für ein Moment? Was passiert in einer Gruppe?
Ich finde, das hat auch ganz viel mit Präsenz zu tun. Andere gehen zur Meditation oder zum Mentaltraining. Wir gehen in die Chorprobe. Denn oft nach wenigen Momenten, ein paar gemeinsamen Tönen, sind wir anders da. Lebendig, kraftvoll, klar. Ganz angekommen im eigenen Körper, denn den brauchen wir zum Singen von Kopf bis Fuß. Wir verwenden und aktivieren unser Zwerchfell, was den Rumpf in zwei Teile teilt und das sich nicht bewusst ansteuern lässt. Beim Singen kommt es in Schwung und nimmt so wie den ganzen Körper mit in diese lebendige Bewegung, in dieses Ganz-Dasein.
Jetzt ist ja die Basis vom Singen Atem. Wenn man nicht atmet und Luft nicht strömt durch die Stimmbänder, dann gibt es auch keinen Klang. Ist das das, worauf alles aufbaut, Johannes Kerschner?
Da ist meiner Meinung nach was dran, weil meine Beobachtung ist, dass alles, was mit Zwerchfell zu tun hat, mit Atem, irgendwie Menschen sofort ansteckt und verbindet. Also es merkt jeder, wenn jemand im Raum weint, dass das die anderen spüren. Man wird genauso auch traurig oder weint vielleicht sogar mit, genauso beim Lachen. Also es gibt nichts Ansteckenderes als wirklich Lachen aus vollem Bauche, wie man so sagt. Da muss man mit und auch Gähnen ist ansteckend, was genauso über das Zwerchfell geht, so eine Entspannung des Zwerchfells. Und ich glaube, das hat auch evolutionär eine Bedeutung. Das ist irgendeine Form von Kommunikation untereinander, die man einfach auf einer anderen Ebene spürt als nur die, sage ich mal, sprachliche Information. Und da ist die Musik ja sicher ganz nah an der Sprache. Also wenn ich jetzt sage, ganz nah an der Sprache, dann habe ich schon eine Melodie drinnen und die sitzt auf einem Atem drauf, den ich länger habe als sonst. Ja, also wir spüren den Atem ein, aus. Aber beim Singen ist das Aus länger und man ist mit den anderen dann vielleicht auch anders im Kontakt, spürt sich selber anders, die Umgebung anders und wahrscheinlich auch den Raum noch anders.
Jetzt ist ja Singen auch die erste Form von Musik, die Menschen begonnen haben zu machen miteinander. Thomas Holmes, Sie unterrichten auch Gregorianik. Ist das etwas, hat sich das direkt aus der Sprache entwickelt? Wie nah ist das dran,
dieses erste Instrument? Das hat eine ganz lange Tradition, natürlich aus verschiedenen Kulturen, aus verschiedensten auch religiösen Traditionen, synagogal, Gesang und so weiter. Es hat immer etwas mit einer Feierlichkeit zu tun. Und das hängt damit zusammen, dass man immer auch in der Gemeinschaft feiert. Und jede Feier braucht einen gemeinsamen Gesang. Also es gäbe keine Geburtstagsfeier ohne ein gemeinsames Happy Birthday zum Beispiel. Und wenn ich jetzt eine religiöse Feier habe, dann will ich das durch den Gesang auf eine neue Ebene bringen. Und das ist eben in der Gemeinschaft das, wie man diese Feierlichkeit noch besonders schön erleben kann. Und dazu braucht es auch einen Raum, den man zum Klingen bringt. Und in der Gregorianik haben wir natürlich dann die Entwicklung der Räume durch die Kunstgeschichte, die dann immer größer werden und der Klang wird immer größer und wird dann in großen Intervallen gleichzeitig geführt und dann wollte man einfach noch mehr Klang haben und mehr Stimmen, sodass es dann tatsächlich in eine Mehrstimmigkeit dann mündet. Also dadurch entsteht dann diese ganze Chortradition eigentlich aus der religiösen Feier, die dann, wo dann die Leute merken, der Rhythmus auch dabei mit der Zeit macht einfach Spaß, das Körperliche, und so entsteht dann einfach dieses gemeinsame Feiern, Tanzen. Und das ist eigentlich nicht zu trennen von einer Art liturgischen Erlebnis, egal ob es jetzt geistlich ist oder nicht.
Jetzt sind natürlich viele Chöre in Österreich auch in Kirchen eingebunden, in Gemeinden eingebunden, aber viele auch nicht. Viele singen einfach im Chor, weil es ihnen Spaß macht und haben diesen liturgischen Gedanken jetzt abgewandert in sich. Es gibt so eine Floskel, die sagt, Singen tut der Seele gut. Ist das mehr als nur ein Spruch, Mira Blaschek, oder steckt da was drinnen?
Da steckt auf jeden Fall ganz viel drinnen. Ich denke, wir alle kennen dieses Gefühl, wenn man in eine Chorprobe geht und irgendwie einen miesen Tag hatte, die Stimmung ist im Keller und man denkt sich, oh, das auch noch, Montagabend Chorprobe. Und dann geht man ganz anders hinaus, als man hineingekommen ist. Irgendwie beschwingt, beseelt, mit so einem Gefühl von, das hat jetzt wirklich Sinn gemacht, auch wenn man sich es vielleicht gar nicht ganz erklären kann. Aber das ist so eine Erfahrung von, ich bin da, ich bin okay, so wie ich bin, ich kann mich einbringen auf meine Art und Weise und mich auch irgendwie reinfallen lassen in diesen gemeinsamen Klang, in dieses Eingewobensein, wo es genau davon lebt, dass sich jeder einbringt, so wie er oder sie ist, mit ihrem eigenen Timbre und daraus dann so ein großes Meer entsteht.
Man kann ja, glaube ich, beim Singen auch nicht wirklich an was anderes denken. Es gibt ja, wenn man sich konzentrieren muss auf eine körperliche Form von Spannung, auf Text, auf Notenhöhen, auf die anderen, auf der da das leitet, ist das vielleicht auch so ein Geheimnis, dass man da so ganz aus dem Alltag rauskommt?
Auf jeden Fall. Und dann ist es irgendwie noch mehr als das, weil das könnte ich ja auch beim Berggehen erreichen oder bei vielen anderen Dingen. Es hat schon auch etwas mit dem zu tun, was wir vorher schon gehört haben, mit diesem Vibrieren, mit diesem Klang, der den ganzen Körper erfüllt und auch den Raum. Das macht irgendwie so eine Veränderung in mir und auch in diesem Hören und in diesem Aufgehen.
Ich glaube, das ist was Wesentliches auch bei Kindern, dass sich die, wenn sie singen, auch anders erleben und man hat auch dieses spielerische Element dabei und man sieht manchmal kleine Kinder, die gerade irgendwas gesungen haben und dann singen die das stundenlang dahin für sich selbst und man ist dann ganz bei sich oder vielleicht anders bei sich. Und ich erlebe das auch total, dass die Stimme was transportiert, die Emotion, die ich gerade habe, ob ich jetzt eben traurig bin oder glücklich bin, wie ich bin, aber da geht jetzt was auch raus. Also das, was rausgeht, ist dann mehr als nur die Stimme. Und ich gehe so weit, um die Frau Berka-Schmidt zu zitieren, eine Medizinerin und eine Gesangslehrerin, die gesagt hat, wir haben keine Stimme, wir sind unsere Stimme.
Und ich wollte jetzt auch sagen, du hast erzählt, dieses Gemeinschaftliche ist, glaube ich, auch etwas, was durch das Singen so stark erlebbar ist. Wir haben jetzt gesagt, die liturgische Feier oder Geburtstagsfeier, aber wir denken an Sportveranstaltungen, wir haben die Fußball-WM gehabt. Also was da gesungen wird gemeinschaftlich, da würden sich viele Kirchen freuen, wenn da so laut gesungen wird. Und die erleben sich einfach durch diese Gesänge, die Fangesänge und das ist ja auch definiert, diese Gemeinschaft. Wenn jeder Club seinen eigenen Gesang hat und es gibt in England tatsächlich zwei Clubs mit derselben Melodie, You Never Walk Alone, und dann, wenn die gegeneinander spielen, singen die trotzdem dasselbe Lied. Das ist interessant. Ja.
Im Stadion funktioniert das, da haben Menschen auch keine Scheu, laut mitzusingen. Aber man beobachtet das sowohl in Chören, auf Geburtstagsfeiern, aber auch in Kindergruppen, dass Menschen eine irrsinnige Scheu haben, in der Öffentlichkeit oder vor anderen zu singen. Wenn das uns so nahe liegt, warum ist es dann so, Thomas Holmes?
Ja, weil das was sehr Persönliches ist. Und das Wort sagt es ja schon. Sound, Personare, durchklingen, die Stimme sagt, wer du bist. Und davor haben natürlich auch manche eine gewisse Scheu, dass man sich da so entblößt irgendwie und sich äußert. Ja? Und man will vielleicht doch etwas für sich behalten und ein Privates haben. Und das Singen ist aber eine Kommunikation mit den anderen. Und da muss man auch ein bisschen den Schritt wagen. Ja?
Ist die Stimme ein intimeres Ausdrucksmittel als jetzt ein Instrument? Ist das persönlicher, Johannes Kerschner?
Ja, weil der Inhalt dabei ist. Wenn du singst, hast du meistens auch ein Thema oder einen Text, zumindest meistens. Ja. Du singst Lieder, die irgendein anderer vor Jahrhunderten vielleicht erfunden hat oder wo er oder sie eine Emotion ausdrücken wollte. Man kann dann in die eintauchen und über den Text und über die Musik kann ich die Emotion dann natürlich auch nachspüren. Also ist es wahrscheinlich intimer als die absolute Musik, wo der Text nicht dabei ist.
Und hält uns das zurück, vielleicht in der Öffentlichkeit zu singen, weil wir nicht so viel von uns preisgeben wollen, weil uns das zu privat ist? Oder ist es die Scheu, dass wir das Gefühl haben, wir können das nicht? Das spielt ja auch eine Rolle.
Ja, viele Menschen haben das Gefühl und sagen, ich habe keine schöne
oder
Stimme.
Oder irgendwer hat gesagt, sei leise oder du singst leise oder so. Wenn man das irgendwo hört, dann bleibt es einem irgendwo in einem Winkel.
Genau. Und trotzdem ist es vielleicht die Möglichkeit, mit anderen zu singen, wenn es auch die anderen gleichzeitig machen, die Möglichkeit, die eigene Scheu mehr abzulegen, als wenn ich tatsächlich alleine vor einer Gruppe singe.
Ich finde genau an diesem Punkt auch nochmal so bedeutsam, diese Magie vom Chorsingen zu unterstreichen, weil es da eben gar nicht so genau darauf ankommt, wie genau die eigene Stimme ausgebildet ist, wie viel Erfahrung wir im Singen haben. Ich leite seit vielen Jahren Chören mit Menschen von verschiedenen Hintergründen und es ist immer wieder faszinierend, wenn jeder mit seiner eigenen Stimme sich einbringt, so wie sie halt eben ist, wird es trotzdem im Ganzen so ein Zauberwerk. Man hört die einzelne Stimme nicht mehr heraus, im besten Fall. Es wird aus der einzelnen Stimme, aus jeder einzelnen Stimme, sowas wie mehr wie die Summe der Einzelteile. Und genau darin liegt auch, glaube ich, so ein Geheimnis von diesem Chorsingen.
Jetzt haben wir schon ganz viel über Gemeinschaft gesprochen. Chorsingen ist etwas, was man gemeinsam tut. Da braucht man, würde ich gerade sagen, mindestens, wie viele Leute braucht man? 10, 12? Kann man jetzt streiten. Man kann in dieser Gemeinschaft sind ganz unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Charaktere, meistens unterschiedliche Berufe, vielleicht auch unterschiedliche Generationen. Temperamente, Begabungen, unterschiedliche Niveaus. Und man muss aber trotzdem irgendwie schaffen, eben diesen Gemeinschaftsklang zu erreichen. Was lernt man im Chorsingen über die Gemeinschaft?
Ich finde, das, was im Chor am allereindrücklichsten ist, ist, wie ich vorher schon angedeutet habe, diese besondere Mischung aus, es braucht mich als Individuum, ich bin gefragt mit meinen eigenen Fähigkeiten, mit meinem Einsatz, mit meinem Schwung, und gleichzeitig webe ich mich ein in das Ganze, höre die anderen, nehme auf die anderen auch Rücksicht. Wie klingen die? Wer steht hinter mir? Wer steht vor mir? Und das macht sowas, was auch für unsere gesamte Gesellschaft wichtig ist, diese Bedeutung von ich bin als Einzelner wichtig und wir sind als Ganzes wichtig. Das ist kein Widerspruch, sondern das ergänzt sich, es braucht das beides.
Ich habe immer die Erfahrung, dass das Erste immer das Zuhören ist. Und das geht natürlich dann meistens für geübte Sänger dann sehr schnell. Aber das Zuhören ist immer der erste Schritt, auf die anderen zu hören oder auf die andere Stimme zu hören, dieses Anerkennen eines anderen und dann das eigene damit zu mischen. Und das ist, glaube ich, der Zauber, der beim Singen entstehen kann, dass man das wahrnimmt, das Anerkennen einer anderen Stimme, das kann auch übertragen gemeint sein, einer anderen Meinung, wie auch immer, und dann die eigene doch vertreten und standhaft dazu zu mischen und einen Ausgleich zu schaffen. Und vielleicht etwas Neues, wie du sagst, dann entsteht was Neues. Aus zwei einzelnen Stimmen, aus vier einzelnen Stimmen entsteht plötzlich ein gemeinsamer Klang und alle sind begeistert, was es für eine neue Sache gibt, die plötzlich aus einem gemeinsamen Tun der einzelnen Individuen plötzlich was Neues entsteht, womit vielleicht keiner gerechnet hat. Es gab einmal einen Chor vom österreichischen Parlament tatsächlich, die haben in der Mittagspause aus unterschiedlichen Parteien sich zusammengetroffen, die wollen, und haben Chor geprobt. So eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde Chor geprobt. Und auch wenn sie aus unterschiedlichsten Lebensanschauungen und Konzepten kommen, aber sie haben gemeinsam gesungen und dann gehen die anders miteinander um.
Es gibt so viele Treffpunkte im Chor. Und damit meine ich nicht nur, dass auf ein Getränk gehen nach der Probe, was selbstverständlich auch dazugehört. Wir treffen uns auf jedem Konsonanten. Wir formen die Vokale gemeinsam. Wir atmen gemeinsam, schon wenn es beginnt und dann auch zwischendurch. Und ich glaube, in diesem vielen gemeinsamen Tun befriedigen wir wirklich so ein menschliches Grundbedürfnis, was in unserer Gesellschaft nicht mehr so selbstverständlich ist.
Auch dieses, jetzt das Wort Zuhören ist jetzt auch ein paar Mal gefallen. Man kann ja nur sich in diesen Chorklang einfügen, wenn man hört, was die anderen singen, weil wenn jeder nur stur seine Stimme singt und auch wenn sie noch so richtig ist, funktioniert es trotzdem nicht, wenn das nicht ganz, ganz fein einrastet. Wenn man unsere Gesellschaft anschaut, hat man oft das Gefühl, dass gerade dieses Zuhören etwas ist, was ein bisschen in den Hintergrund drängt. Wenn ich mir soziale Medien anschaue, alle senden, alle senden, alle senden, und dieses Zuhören ist eigentlich eine Kompetenz, die vielleicht ein bisschen in den Hintergrund gerät. Ist das etwas, was man wieder lernen kann im Chorsingen, Johannes Kerschner? Dieses Zuhören, aufeinander hören?
Ist auf jeden Fall eine wertvolle Erfahrung und ich möchte sie nicht missen und ich glaube, es sollte niemand missen, dass man über diese Art des gemeinsamen Tuns auch die anderen wertschätzen kann.
Jetzt geht es aber nicht nur darum, dass man das alle möglichst in Einklang und alle gemeinsam, und es soll ja nicht sagen, es lebt ja jedes Chorwerk ja auch von Spannungen, davon, dass die Stimmen unterschiedlich sind, manchmal sogar gegeneinander arbeiten. Wenn man das jetzt noch ein bisschen auf dieser philosophischen Ebene bleibend, lernt man da auch Dissonanz auszuhalten und zu sagen, die braucht es, damit dann wieder was Schönes passiert, kann man da auch wieder lernen, es ist in Ordnung, dass es andere Stimmen gibt. Es muss nicht immer alles in eine Richtung gehen.
Thomas Holmsinnigen. Da gibt es dieses schöne Wort concertare, dieses italienische Miteinander-Wettstreiten, das, was in der italienischen Barockzeit so in Mode gekommen ist, dass da Instrumentengruppen miteinander eben diesen Dialog geführt haben. Aber es war eben ein musikalischer Wettstreit, ob das jetzt zwei Klanggruppen waren oder einer gegen alle oder ein Solist gegen das Orchester. Dieses Wettstreiten, einer sagt, was die anderen antworten, sind vielleicht dagegen, und dann entsteht aber ein Dialog und übers Reden kommen die Leute zusammen sozusagen. Und das ist eine Form, das Streiten ist ja an sich etwas es ist weder schlecht noch gut, sondern das Streiten ist ein Vorgang, der gelernt werden muss. Und das kann man mit der Musik natürlich in dem Sinn auch sehr gut machen, dass man diese unterschiedlichen Stimmen, die da hereinkommen, eine Stimme stört und so weiter, und dass es dann einen Ausgleich gibt und dass wir gemeinsam etwas geschafft haben und zu einem Ergebnis gekommen sind.
Das ist in Einstimmigkeit ja etwas, was durchaus meistens nicht erwünscht ist. Ja? Man sich denkt, wir haben so viele Echokammern, wo Menschen miteinander, wo sich nur Menschen finden, die eh das Gleiche denken. Ich finde das Bild immer sehr schön, dass man das in einem Chor ganz anders macht.
Das ist auch einer dieser Punkte, der mich am Chorleiten am meisten fasziniert. Es ist jetzt nicht nur, wir begeben uns in die Montagabend-Wonneblase und machen es uns alle schön, sondern ist dann auch dieses, natürlich, wir fühlen uns alle wohl, und wo kommen wir dann auch wieder ein Stück aus der Bequemlichkeit heraus? Dort wird es nämlich wirklich spannend, auch musikalisch spannend. Und für mich als Chorleiterin ist das etwas von dem, was mich am meisten fasziniert. Wie kann ich die Menschen dazu bringen, sich wohlzufühlen und dann einen Schritt zu machen, wieder ein Stück aktiver zu werden, ein Stück an den Rand zu gehen von dem, was gewohnt ist. Und das ist eben gerade auch, wenn zwei Töne so wie in Dissonanz aufeinandertreffen, genau das, was es braucht, dass jeder davon in einer Klarheit da ist, die sich auch nicht unterbuttern lässt.
Und es ist die Chorprobe oder das gemeinsame Singen oder das Erarbeiten von einem Stück zum Beispiel, ist nicht nur Spaß. Das ist auch nicht nur Bespaßung, sondern man muss da auch was investieren, und das ist manchmal auch richtig harte Arbeit, aber man kann dann in etwas eintauchen, was man vielleicht vorher noch nicht gekannt hat, und das mit einer Qualität, für die man was investiert hat. Das gibt einem auch die Möglichkeit, in Kunstwerke einzutauchen, die quasi weltumspannend über Jahrhunderte Gültigkeit haben, und die Möglichkeit hat man sonst eigentlich sehr schwer. Oder man kann sogar eintauchen in Gedankenwelten und eine Zeitreise machen.
So ein bisschen eine Schule des Fühlens ein bisschen, dass man in ganz andere Emotionen, in ganz anderen Jahrhunderten reist und die dann körperlich spürt eigentlich.
Ja.
Wir zeichnen diese Folge bei den Familienmusiktagen in Horn auf. Das ist ein Ort, wo Musik generationenübergreifend gelebt, weitergegeben wird. Johannes Kerschner, Sie leiten diese Singwoche der Vokalakademie Niederösterreich seit vielen Jahren. Mira Blaschek, Thomas Holmes, Sie sind als Referenten hier. Hier arbeiten Eltern mit Großeltern, mit Kindern, mit Nichten, mit Neffen, von Babys bis ganz Erwachsene. Was macht das mit Kindern, wenn man ihnen solche Räume öffnet, wenn man ihnen die Möglichkeit gibt, sich da im Singen zu erleben? Johannes Kerschner.
Es gibt den Kindern die Freiheit zu sehen, das, was ich da mache, das ist richtig. Das machen die anderen genauso. Ich kann das probieren, ich brauche mich von niemandem schämen. Da sind Erwachsene, die kugeln durch die Gegend und probieren irgendwas aus. Und da sind andere Kinder, die machen mit. Und dann kann man sich da ausprobieren oder auch mal nicht. Aber man hat so ein Gefühl von für sich selbst, glaube ich, dass das, was ich da jetzt erlebe und was ich mache, das ist richtig. Und wenn ich mitsinge, dann singe ich mit und dann bin ich dabei. Und da erlebe ich einfach ein tolles Gefühl. Und das Schöne daran ist, dass das tatsächlich dann oft kleine Kinder, größere Kinder, gemeinsam mit Erwachsenen, mit Großeltern vielleicht machen und so irgendwie einen Zugang zur Musik haben, der einfach ganz selbstverständlich ist. So, das gehört jetzt einfach zum Leben dazu.
Und ich möchte ergänzen, du hast das vorher schon kurz so angedeutet. Neben diesen Qualitäten, die du jetzt beschreibst, ist auch so viel drinnen in dem Erfahren, es zahlt sich aus, auch mich anzustrengen, auch dran zu bleiben. Und die Befriedigung, die wir dann erleben, nicht nur die Kinder, auch wir Erwachsene, wenn dieser Moment, dieses, boah, wie schwer ist das, und dann aber schaffen wir es, wir können es, wir bringen es auch auf die Bühne, das ist unglaublich befriedigend und eine Erfahrung, die total lange hängen bleibt und sehr prägend ist.
Was passiert mit schüchternen Kindern, Thomas Holmes, im Chor?
Ja, das, ich glaube, die hören zuerst einmal zu. Und ich möchte noch kurz ergänzen zu dem, was ihr beide gesagt habt. Dieser erste Schritt oder der Schritt aus der Komfortzone, das hat nämlich damit zu tun mit Schüchternheit und dass ich da einen Schritt weitergehe. Der Schritt aus der Komfortzone, du hast es erzählt, dass die Erwachsenen auch herumkugeln, hast du gesagt. Also wenn man dann verrückte Sachen macht als Chorleiter und zum Beispiel in der Früh zum Aufwärmen oder so, dann machen die Erwachsenen Dinge, die sie sonst nie machen würden. Ja? Schere, Stein, Papier mit dem ganzen Körper. Ja? Also sehr lustig. Alle machen das. Jemand, der dazukommt, fragt sich, was ist denn das? Und die Kinder fragen sich dann auch, was machen meine Eltern da? Ja? Und das ist auch eine neue Erfahrung. Und ich denke mal, jemand, der schüchtern ist und singen könnte, wird sich auch wundern, okay, und vielleicht einfach inspiriert sein. Vielleicht ist das eine neue Möglichkeit. Und ich habe das immer wieder erlebt, auch in Chören, also im Schulchor zum Beispiel oder in Klassen, wenn sagen, na, ich kann aber nicht singen. Dann sage ich, aber du kannst schön sprechen, oder? Ja, aber ich kann nicht singen, ich treffe keinen Ton. Sage ich, ja, dann, das werden wir schon schaffen. Okay, aber ich singe, aber ich habe sie gewarnt. Ja? Also das heißt, ich glaube, es braucht auch immer ein bisschen diesen Anstoß, diesen Motor, den brauchen auch eben schüchterne Kinder, dass sie ermutigt werden einfach. Und die Vorbilder sind eine Ermutigung. Die Familienmusiktage leben davon, dass die älteren Geschwister singen, dass die Eltern singen und dann die Kleinen wachsen heran, sind dann die nächsten älteren Kinder von den nächsten Kleinen und so weiter. Und so geht es eben jetzt schon seit einigen Jahren.
Ja. Jetzt unterrichten Sie alle auch Kinder unterm Jahr, nicht nur im Sommer. In diesen Jahren, was ist Ihre Beobachtung? Wird da noch immer viel gesungen in Familien? Kommen Kinder und sagen, ha, Singing, das kenne ich von zu Hause? Oder braucht es da, was hat sich da verändert? Braucht es da mehr Überzeugungskraft oder mehr Animation, die Kinder zum Singen zu bringen? Johannes Kerschner.
Meine Erfahrung ist, dass weniger gesungen wird. Und selbst bei, sag ich mal, typischen Feiern, gesellschaftlichen Feiern, Familienfeiern, Weihnachten, ja, alle kennen schon noch die Weihnachtslieder, aber manche trauen sich nicht mal, die zu singen gemeinsam. Also da würde es schon eine Ermutigung brauchen. Und es ist nicht mehr selbstverständlich. Es gibt viele andere Möglichkeiten, sich abzulenken, keine Frage. Also ich kenne Bekannte von früher, sage ich jetzt mal, ohne das zu verklären, aber die hatten noch keinen Fernseher. Und die haben sich getroffen und haben gesungen miteinander und die konnten hunderte Lieder. Ja, also es ist für mich unvorstellbar, bin auch schon anders aufgewachsen. Aber das Erleben, dass man einfach ein Liedgut gemeinsam hat, das ist auch eine kulturelle Identität, die man gemeinsam hat.
Jetzt ist es in den Familien, kann man nicht in jede Familie hineingehen und sagen, singt's wieder mehr. Was wäre da ein Ort, um sowas wieder zu beleben? Es schreien dann immer alle danach, die Schule sollte das machen. Jetzt arbeiten sie alle auch in Schulen. Das ist natürlich mir klar, dass das schwierig ist. Wie könnte man das wieder ein bisschen anstoßen, Thomas Holmes?
Da gibt es viele Möglichkeiten, dass Kinder plötzlich etwas reinkriegen über irgendeinen Algorithmus und dann wollen die mitsingen. Irgendwelche Challenges, wo man mitsingt, irgendwelche Tänze macht oder so etwas. Das gibt es ja alle paar Jahre wieder neue Moden. Dass man irgendeine Szene nachstellt oder so etwas oder dass man irgendein Lied singt. Und da gibt es eben auch dieses Singen oder so, wie es diese Klaviertasten gibt, wo man Stücke dann lernen kann über die Klaviertasten. Und ich glaube, auch das gemeinsame Hören von Musik, das hat ja auch ganz stark abgenommen. Früher hat man über Lautsprecher Musik gehört, jeder hat das Gleiche gehört, es gab weniger Abwechslung. Und heute ist es so, dass jeder seine eigene Playlist hat und es ist kaum der Fall, dass es zwei Songs gibt, die für alle gleich gelten. Das heißt, jeder hat so seinen privaten Musikmix. Und das ist dann wieder etwas gemeinschaftlich Verbindendes, dass dann alle etwas doch Gemeinsames singen. Und das sind dann sehr oft die Dinge, die sich bewährt haben. ABBA, Queen, solche Sachen. Weil das, auf das kann man sich einigen. Das hat sich bewährt, das gilt. Und da ist dann wieder diese Sehnsucht nach dem gemeinsamen Singen, kommt dann wieder durch.
Was verlieren wir, wenn wir nicht mehr miteinander singen, Mira Plaschek?
Was ich beobachte, ich beginne ein bisschen an einer anderen Stelle. Ich habe selber drei kleine Kinder und ich beobachte, dass das noch relativ intakt ist, dass es viele Mütter gibt, die mit ihren Kindern singen, selbst wenn sie es nie zugeben würden. Aber zum Einschlafen, wenn nichts mehr hilft, dann hilft oft trotzdem noch das Schlaflied. Und dann gibt es auch im Kindergarten, singen die allermeisten Kinder noch. Und dann gibt es immer wieder solche Brüche in unserer Gesellschaft. Und ich träume davon, dass sich das wieder so wie einen Aufschwung holt, wo das Singen wieder selbstverständlicher wird, weil ganz viel verloren geht. Da können wir nachher noch drauf zu sprechen kommen. Und ich breche innerlich immer wieder eine Lanze für alle Bereiche, die zusätzlich zu den institutionellen sind. Selbstverständlich ist es wichtig, was in der Frühförderung, im Kindergarten, in der Schule passiert. Und trotzdem sind das so spezielle Settings in diesem Gruppengefüge, in dem man auch ganz viel anderes lernt und Bewertung erfährt und das einfach so immer im Nennt drinnen ist. Ich breche wirklich eine Lanze für jeden Chor, der auch außerhalb von diesen institutionalisierten Settings existiert. Und vielleicht kann das wieder so einen Aufschwung bekommen, wo eine Kontinuität drinnen ist, die von den kleinen Kindern in dieses, wir finden die eigene Stimme, wir finden ins Mehrstimmige hinein, wir weben uns dadurch über diesen Bereich der Pubertät, der sowieso immer wieder an verschiedenen Ecken herausfordernd ist, wo gerade das Singen aber auch so ein Zuhause bieten kann.
Du sprichst von Brüchen und ich habe das Gefühl, dass man heutzutage sehr früh auch als Kind damit konfrontiert ist, sich mit irgendwas zu vergleichen. Ja, du hast dann einen Superstar, den du schon vom Netz kennst oder aus den sozialen Medien und du findest, na, ich selber singe aber nicht so gut. Oder man ist dann nicht mehr so bei sich und beobachtet sich selbst und findet, na, ich singe vielleicht nicht so gut oder irgendjemand hat das mal gesagt und man traut sich dann auch nicht mehr so. Und dann irgendwann macht man es länger nicht und dann treffe ich auch junge Erwachsene oder ältere Erwachsene, die sagen, na, ich kann nicht singen, ich singe nie.
Da weiß man auch gar nicht, ob so digitale Trends dann gut sind, also zumindest mein Algorithmus schlägt mir immer wieder Vocal Coaches oder Chorleiter, die dann Aufwärmübungen machen oder kurze Übungen und die nehmen natürlich nur die besten Takes. Also die nehmen natürlich nicht die Takes, wo sie es noch nicht können. Ist das etwas, das eher Hoffnung macht, wo man sagt, ja, da entstehen neue Dinge, da wird aus dem Digitalen auch ein Impuls gesendet, der dann wieder analoges Singen möglich macht? Oder ist es eher schwierig, weil, wie Sie gesagt haben, das junge Menschen unter Druck setzt, weil das alles schon so perfekt klingt, weil das vielleicht noch mit irgendeinem Voice-Tuning dahinter ist?
Ja, das mag sein, es ist wahrscheinlich beides wahr. Und es bietet natürlich auch unfassbar viele Möglichkeiten, andere Musik kennenzulernen, andere Chöre kennenzulernen, andere Menschen auf der Welt kennenzulernen, die irgendeinen Take einsingen und du denkst dir, wow, ist das cool. Ich habe zum Beispiel ein Lied, das heißt Cesserie, das ist ein Folklore-Lied von den Torres Strait Islands in der Nähe von Australien. Wie wäre ich damals hier hingekommen? Aber das Lied habe ich im Internet gesehen, wo das jemand gesungen hat und habe mir gesagt, wow, das ist cool.
Ich glaube, wir müssen noch über einen zusätzlichen Aspekt sprechen, nämlich ist das, was Chor so in unserer Grundform ausmacht, ja auch wirklich diese regelmäßige, kontinuierliche Form des Zusammenkommens. Eine gleiche Gruppe von Menschen trifft sich immer und immer wieder, sei es ein Projektchor oder einer, der sich jede Woche trifft. Also es liegt darin einfach auch so ein besonderer Schatz, dass man sich jede Woche trifft. Und es ist, ich habe auch immer wieder so probiert, das ist in unserer Gesellschaft so selten geworden, diese fixen Verpflichtungen. Ich biete immer wieder so offenes Singen an, du kannst einmal im Monat kommen und singst. Und das ist auch eine Qualität. Aber das ist kein Chor. Chor lebt auch davon, dass es so eine stabile Gruppe ist, in der dann so viel von dem möglich wird, was wir vorher auch gesprochen haben. Wo sich die Leute auch trauen, wo man über sich hinauswachsen kann, wo man gemeinsame Erfahrungen macht, auf die man auch immer wieder zurückgreifen kann.
Wir haben ja auch gesehen, zum Beispiel in der Pandemie, dass diese Gemeinschaften auch irrsinnig verletzlich sein können und dass plötzlich ein zuvor oft als ein bisschen belächeltes Hobby im Sinne von, das ist kein Sport, das ist ja nichts Aufregendes, plötzlich als eins der gefährlichsten Freizeitbeschäftigungen eingestuft wurde mit Aerosolen und es war plötzlich irgendwie, es wurde viel darüber gesprochen. Hat sich das Verhältnis zum Singen seitdem verändert, Thomas Holmes?
Ja, ich freue mich, dass es vorbei ist. Das Singen hat ja vor der Pandemie plötzlich so eine mediale Aufmerksamkeit bekommen und da gab es Castingshows für Chöre und ich weiß nicht was alles. Und natürlich gibt es schon seit Jahrzehnten Chorwettbewerbe und alles, aber plötzlich war Singen etwas ganz Böses, weil die Aerosole ja sehr gefährlich waren und die natürlich über das Singen stark verteilt werden. Übers Sprechen übrigens genauso, aber das Singen hat dann einfach auch in der Schule keinen Platz mehr gehabt. Es war verboten. Man durfte nur bestenfalls im Freien singen. Und ich weiß aber aus eigener Erfahrung, dass dann Klassen darauf bestanden haben, dass wir ins Freie gehen. Ich musste mir dann ein Keyboard kaufen mit Batterien, damit man im Freien dann mit Klavierbegleitung dann die Songs dieser Klasse, die sich da über dieses Singen dann wirklich auch als Gemeinschaft gefreut haben, dass man das so machen konnte. Und selbst wenn es zum Regnen begonnen hat, die wollten einfach weiter singen. Und kaum war ein Lied fertig, es ist aus den Fenstern der Applaus gekommen.
Es gab dann einen ziemlichen Dämpfer nach der Pandemie, weil viele, es gibt auch Chöre, die sich aufgelöst haben, weil wenn diese Routine, diese Regelmäßigkeit weg ist, dann löst sich oft was auf. Beobachtet ihr, dass es da so eine neue Sehnsucht danach gibt, dass dieser Trend wieder da ist? Ich merke, es gibt im Fernsehen, im Deutschen Dokumentationen über große Projekte, wo riesige Chöre gemeinsam Dinge umsetzen. Also ich habe zumindest ein bisschen das Gefühl, dass da eine neue Sehnsucht danach entsteht, eben weil man etwas miteinander macht, weil man etwas macht, das nicht digital ist, weil man sich dazu treffen muss. Oder ist das Wunschdenken?
In den Chören, in denen ich, mit denen ich verbunden bin, erlebe ich so, dass dieser große Einbruch mittlerweile gut vorbeigegangen ist und an manchen Stellen auch sichtbar geworden ist, dass es auch eine Chance gab darin. Manches ist zerstückelt, fragmentiert, weil es den Übergang nicht geschafft hat. Und an mancher Stelle ist klar geworden, es braucht vielleicht diese eine Veränderung oder diese. Und mittlerweile ist da schon auch wie eine neue Selbstverständlichkeit hineingekommen. Vielleicht auch mit einem ein bisschen gesteigerten Bewusstsein, dass es uns viel bedeutet.
Ja, und in aktuellen Strömungen, die uns als Menschen wahrscheinlich manchmal viel zu schnell gehen, sprich Digitalisierung, gibt es sicher auch immer wieder Gegenströmungen. Und könnte sein, dass Singen da eine ist, um sich tatsächlich analog zu erleben oder sich analog zu betätigen, so seltsam das jetzt klingt.
Dann würde ich gerne noch eine Schlussfrage an Sie alle drei stellen. Wenn man dieses Gefühl, diese Bereicherung, dieses Glück im Chor zu singen, Sie singen ja auch alle selber, in einem Satz beschreiben müsste, was macht diesen Zauber aus?
Für mich ist es wie eine Begegnung mit einem magischen Etwas, vielleicht einem magischen Tier, was ein Eigenleben hat, wo ein Zauber dabei ist, der vielleicht nicht ganz erklärbar ist, aber der einfach so ein immer wieder stilles Staunen zurücklässt, so ein Boah.
Es ist eine Form der universellen Erkenntnis, so in Harmonie aufzugehen, in Klang. Das könnten wir jetzt auch über physikalische Zusammenhänge vielleicht erklären. Versuchen, aber das Spüren und Wahrnehmen, das ist es für mich, was es ausmacht, wenn man so in einem Klang richtig aufgeht.
Ja, ich kann mich dem beiden anschließen. Es ist eine Form dieser Erfahrung, dass man all eine ist, im Sinn von mit dem Ganzen eins ist. Und ich glaube auch, dieses Geheimnis kann man auch gar nicht wirklich beschreiben. Was dazu kommt natürlich, ist auch immer die Frage, welchen Text habe ich gesungen? Habe ich jetzt ein Brahms-Requiem gesungen oder habe ich jetzt eine Schöpfung gesungen? Oder ja, also allein das ist ja noch die nächste Ebene, abgesehen vom selben Klang, den wir haben, aber dass wir jetzt dieselbe Emotion ausgedrückt haben und das mit einem Publikum, mit einem Raum geteilt haben. Ich glaube, das ist etwas, was man erlebt haben muss. Ja.
Mira Blaschek, Thomas Holmes, Johannes Kerschner, vielen Dank für dieses sehr, sehr feine Gespräch, für diese vielen Gedanken. Es war vielleicht ein bisschen zu einstimmig, um wirklich ein Chor zu sein, weil die Einigkeit darüber, dass das Singen etwas Großartiges war, sehr, sehr vereint hat als Grundstimmung. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Das war der Kulturkompass. Ich freue mich, wenn Sie auch nächstes Mal wieder dabei sind. Und bis dahin bleiben Sie neugierig und suchen Sie sich einen Chor.
Der Kulturkompass. Was wirklich los ist in der Kulturnation. Alle 14 Tage eine neue Folge. Überall, wo es Podcasts gibt.